In Sachen Nahost bewegt mich natürlich am meisten das, was gerade im Gazastreifen passiert. Das Ganze ist eine Tragödie. Leider schaffen es die westlichen Staaten nicht, sich konstruktiv einzubringen mit Blick auf eine Friedensinitiative. Naja, grundsätzlich ist Frau Baerbock beratungsresistent. Es ist völlig egal, was man ihr sagt oder nicht sagt. Wir sind so besoffen von der Überzeugung, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dass wir alle richtigen Lektionen aus der Geschichte gelernt haben. Und wir erkennen dabei nicht, dass wir uns selber was vormachen, also unsere politischen Repräsentanten insbesondere.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute bei mir zu Gast ist ein hervorragender Journalist, ein Orientalist, habe ich mir sagen lassen, Islamismus-Experte, Nahost-Experte. Es ist der berühmte Michael Lüders. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Sie waren in den 90er Jahren schon für die Zeit unterwegs in Nahost. Sie waren quasi der Nachfolger, habe ich mir sagen lassen, von Peter Scholl-Latour, dem einmaligen, einzigartigen Geschichtenerzähler. Meine Frage an Sie, die erste Frage ist, was bewegt Sie derzeit am meisten?
Also in Sachen Nahost bewegt mich natürlich am meisten das, was gerade im Gazastreifen passiert. Dass dieser furchtbare Krieg dort mit so vielen Toten und das Ganze ist eine Tragödie. Leider schaffen es die westlichen Staaten nicht, sich konstruktiv einzubringen mit Blick auf eine Friedensinitiative. Das Sterben dort geht unvermittelt fort. Aber es findet eigentlich bei uns in den Medien nur noch sehr am Rande statt. Und das finde ich sehr bedauerlich. Das ist eine ganz gefährliche Situation, die wir haben im Nahen Osten, die jederzeit auch massiv eskalieren kann.
Sie sagen, es wird nicht mehr, es wird nur noch am Rande erwähnt. Was ist eigentlich genau der Stand? Wie würden Sie die Lage beurteilen?
In einem Wort gesagt, hoffnungslos, perspektivlos für die Palästinenser. Denn es ist nicht abzusehen, dass die israelische Seite ihre Offensive im Gazastreifen beendet wird. Gleichzeitig hat die Regierung Netanyahu keinen Plan für den Tag danach. Was ist ihr Kriegsziel? Gut, offiziell sagt man, sie will die Hamas zerstören, vernichten. Das ist aber ein illusionäres Ziel, das ist nicht machbar. Denn angesichts der vielen Zerstörungen und der vielen Toten, es sind mehr als 35.000 mittlerweile, ist es natürlich so, dass die Überlebenden jetzt erst recht Widerstand leisten werden aus ihrer Sicht gegen die israelische Besatzung, sodass dieser Krieg natürlich die nächste Generation an Gewalttätern herangezüchtet hat, beziehungsweise noch, es wird noch geschehen. Das ist also eine ganz ausweglose Situation und es gibt keine Friedensperspektive. Wie soll dieser Krieg enden? Netanyahu hat eigentlich klar signalisiert, dass er sich vorstellen könnte und mit ihm zahlreiche Politiker und Militärs in Israel, dass man den Krieg sogar noch ausdehnt in Richtung auf die Hezbollah, die Partei Gottes im Libanon, in Richtung auf den Iran. Man hat den Eindruck, dass die israelische Führung jetzt einmal aufräumen möchte mit allen Widersachern, die sie hat, allen voran Hamas, Hezbollah und dem Iran.
Wie groß schätzen Sie derzeit die Eskalationsgefahr? Wie groß ist eine potenzielle Gefahr, vielleicht sogar für die ganze Welt?
Ja, die Lage im Nahen Osten ist wirklich sehr, sehr gefährlich und ich glaube, dass viele Politiker, jedenfalls gilt das für Deutschland, diese Lage vollkommen falsch einschätzen bzw. unterschätzen, weil sie nicht erkennen, was sich dort an Gefahr zusammenbraut. Wir hatten vor kurzem die Rede von Hassan Nasrallah, dem Chef der Hezbollah, der Partei Gottes, der ganz klar mit Blick auf die Eskalation, die es gibt, entlang der libanesisch-israelischen Grenze gesagt hat, wenn es zum Krieg kommen sollte, wenn Israel den Libanon oder die Hezbollah vollumfänglich angreift, dann werde man mit allen Mitteln reagieren in einem Umfang, den man sich in Israel gar nicht vorstellen könne. Und es ist in der Tat zu befürchten, dass die Hezbollah über eine sehr, sehr ausgefeilte Waffentechnik verfügt. Und interessant war eben auch, dass Hassan Nasrallah in seiner Rede ganz klar gesagt hat, wenn die israelische Seite von Zypern aus Angriffe führen sollte auf den Libanon, dann seien diese Militärbasen in Zypern, von denen aus israelische Flugzeuge starten könnten, legitime Kriegsziele. Und wenn man sich dieses einmal ausmalt, dann bedeutet das ja im Klartext, dass in dem Fall ein NATO-Land angegriffen würde. Ich glaube jedenfalls, dass Zypern zur NATO gehört. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Und auf jeden Fall ist das Eskalationspotenzial enorm. Und es ist auch richtig, dass natürlich der Iran in dem Fall die Hezbollah unterstützen würde. Die westlichen Staaten würden Israel unterstützen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, was die meisten bei uns nicht so vor Augen haben. Es ist ja so, dass die Welt sich neu sortiert hat durch die Sanktionspolitik gegenüber Russland. hat Russland zum Beispiel seine Verkehrswege völlig neu sortiert. Die gehen nicht mehr so sehr durch die Ostsee oder durch Deutschland, Westeuropa, sondern man hat neue Trassen für die Öl- und Erdgasversorgung, aber auch für den Schiffs- und Straßenverkehr gebaut, die über das Kaspische Meer in Richtung Iran geleitet werden und von dort aus weiter nach Indien. Das bedeutet im Klartext, dass aus russischer Sicht eines nicht passieren darf, dass die politischen Verhältnisse im Iran sich grundsätzlich ändern, dass das dortige Regime gestürzt werden könnte. Das gleiche gilt für China. Der Iran ist mittlerweile einer der wichtigsten Energielieferanten Chinas. Und das bedeutet im Kriegsfall, dass sich Russland und China, wenn die Lage eskalieren sollte, unzweideutig auf die Seite des Iran stellen würde. Und wenn man das Spiel mal zu Ende denkt, dann kann das sehr schnell zu einer massiven Eskalation führen, wenn man hier nicht aufpasst.
Pulverfass Nahost. Um was geht es da eigentlich im Kern? Für einen Laien, heruntergebrochen. Wie würden Sie diesen Nahostkonflikt einem 10-jährigen Kind oder vielleicht auch mir erklären? Was geht es da im Kern?
Es geht im Kern um Macht und Einfluss. Es geht darum, dass die einen alles Land für sich beanspruchen, die anderen aber der Meinung sind, dass auch sie Raum haben sollten, um zu leben. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist im Kern ein territorialer. Es geht darum, dass wir hier zwei Völker haben. Die israelische Seite ist der Meinung, dass sie das Anrecht habe, biblisch begründet, auf das gesamte Eretz Israel, also auf Israel, den Staat Israel bis zu den Grenzen des 5. Juni 1967 plus die besetzten Gebiete. Das ist aus Sicht des Mainstream-Zionismus, der Mainstream-israelischen Politik gewissermaßen gesetzt, dass dieses Land israelisches Kernland sei. Aber was macht man mit den Palästinensern? Die zählen ja nun auch noch 5 Millionen. Und was will man mit denen nun machen? Und man hat den Eindruck, dass es eine immer stärker werdende eine Fraktion innerhalb der israelischen Regierung und auch der Öffentlichkeit gibt, die der Meinung ist, man müsse dieses Problem lösen oder man könne es lösen, indem man einen Großteil der Palästinenser vertreibt, angefangen mit denen im Gazastreifen, um auf diese Art und Weise Raum zu schaffen und die Palästinenser zu entsorgen in Richtung andere Länder. Und das ist eine wirklich berechtigte Sorge, die die Palästinenser hier haben. Auch die Nachbarn haben diese Sorge. Und es gibt offenbar schon im Hintergrund Gespräche von Politikern, die Israel wohlgesonnen sind, die mit Ägypten und anderen Ländern in diese Richtung verhandeln, ob man nicht die Palästinenser zumindest in Teilen aufnehmen könnte. Das wird aber nicht gelingen, natürlich nicht. Also dieser Krieg wird sich immer weiter fortsetzen. Das ist nicht lösbar, wenn man nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, die es aber nicht geben kann, weil das politische Machtzentrum in Israel und die große Mehrzahl der Öffentlichkeit in Israel der Meinung ist, dass es nur einen Staat westlich des Jordanflusses geben könne und dürfe, und das ist Israel.
Was ist vielleicht das größte Missverständnis, das bei uns über diesen Krieg in Nahost herumgeistert?
Ja, ich glaube, es ist die Annahme, dass Israel immer nur einen legitimen Verteidigungskrieg führe. Denn es geht hier nicht nur um Verteidigung. Wenn man sich die Kriegsführung der israelischen Seite im Gazastreifen mit den massiven Zerstörungen dort ansieht, dann ist ganz klar, dass die Lebensgrundlagen der Palästinenser im Gazastreifen vollumfänglich zerstört werden sollen. Der Gazastreifen ist innerhalb von 2-3 Wochen in einem Umfang zerstört worden, wie seit dem Zweiten Weltkrieg keine andere Region auf der Welt. Und es gibt keine Lebensgrundlagen mehr für 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen, die auf engstem Raum jetzt zusammengepfercht leben. Den meisten ist nicht bewusst, dass die israelische Armee mittlerweile rund ein Drittel des Gazastreifens de facto annektiert hat. Alle Häuser in diesem Gebiet, das ist die Grenzregion zu Israel und Ägypten, sind zerstört worden, die Palästinenser von dort vertrieben worden. Und das Gebiet, auf dem sie sich aufhalten können, wird immer kleiner. Aber man kann mit 2,3 Millionen Menschen so auf Dauer nicht umgehen. Es fehlt eine Perspektive, die haben sie nicht. Und offenbar hofft man seitens der israelischen Regierung, dass das Elend so groß wird, dass dann andere Staaten sich verpflichtet fühlen zu handeln.
Wenn ich über diesen Nahostkrieg irgendetwas lese, dann lese ich eigentlich immer über den Krieg Israels gegen die Hamas. Was stimmt daran nicht, was ist daran falsch?
Na, es ist ein Krieg Israels gegen die Hamas auf der einen Seite, aber es ist eben weitaus mehr, denn die Zerstörungen, die Israel anrichtet im Gazastreifen, sind ja nicht Zerstörungen, die allein zum Ziel haben, die Infrastruktur der Hamas zu zerstören, sondern es sind Zerstörungen, die darauf abzielen, die gesamte Infrastruktur zu zerlegen. 80% der Häuser im Gazastreifen sind zerstört, inklusive aller Kulturdenkmäler, der Universitäten, der Schulen. Es gibt eigentlich nichts mehr, was Moscheen, es gibt eigentlich nichts mehr, was noch institutionell Bestand hätte. Es ist also weitaus mehr als ein Krieg lediglich gegen die Hamas. Die Hamas ist eine sie selbst versteht sich als eine islamische Widerstandsorganisation, die Widerstand leistet gegen die israelische Besatzung. Die israelische Armee oder die israelische Regierung argumentiert gerne, dass der Gazastreifen ja gar nicht mehr besetzt sei. Die Israelis hätten sich ja von dort im Jahr 2005 zurückgezogen. Das ist einerseits richtig, trifft aber nicht den Kern des Problems, denn die israelische Armee hat sich lediglich hinter die Grenze zurückgezogen, kontrolliert aber seither nach wie vor all die Jahre über alle Zugänge in Richtung Gazastreifen und kontrolliert genau, wie viel Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs in den Gazastreifen gelangen. Völkerrechtlich gesehen, aufgrund der allumfänglichen Kontrolle Israels des Lebens im Gazastreifen, gilt der Gazastreifen nach wie vor als völkerrechtlich von Israel besetzt. Das galt schon für die Zeit vor dem 7. Oktober. Und was jetzt die israelische Armee dort anrichtet, ist eben, wie gesagt, weitaus mehr als der Wunsch, die Hamas zu zerstören, was nicht gelingen kann, weil sie ist einfach zu sehr verwurzelt. Wir sehen die Hamas als eine reine Terrororganisation. Als solche mag man sie gerne bezeichnen wollen, aber es ist weitaus mehr als das. Das ist keine palästinensische Variante der Roten Armee-Fraktion, sondern es ist eine Graswurzelbewegung, die tief verwurzelt ist in der palästinensischen Gesellschaft. Nicht, weil die Leute nun so große Lust hätten auf eine islamische oder islamistische Lebensführung, sondern weil die Realitäten der Besatzung so unerträglich sind, dass die Menschen glauben, dass der bewaffnete Widerstand alleine in der Lage wäre, das Problem mit Israel zu lösen. So die Logik derer, die die Hamas unterstützen.
Sie haben dieses minutiöse Vorgehen der israelischen Streitkräfte beschrieben, detailgenau geplant. Was ist eigentlich an diesem 7. Oktober, der diese Krise schlagartig aufs Tableau gebracht. Was ist da genau falsch gelaufen? Warum war dieses Massaker? Warum war das möglich?
Ja, diese Frage stellen sich viele, auch in Israel selbst. Wie kann es eigentlich sein, dass die israelische Armee dermaßen umfassend versagt hat? Denn es ist ja wirklich unglaublich, dass diese wirklich bestens gesicherte Grenze vom Gazastreifen zu Israel von, wir wissen nicht von wie vielen, aber schätzungsweise 3.000, 4.000, vielleicht sogar 5.000 nicht allein Hamas-Kämpfern, sondern auch normalen Menschen, die gar nicht jetzt mit der Hamas zu tun hatten oder andere bewaffnete Bewegungen. Jedenfalls die Grenze war für mehrere Stunden komplett geöffnet. Und dann ist geschehen, was geschehen ist, wobei wir im Einzelnen nicht genau wissen, was wirklich exakt vorgefallen ist, weil die israelische Armee nicht alles preisgegeben hat. Wir haben viele Details über Gräuelgeschichten, aber was ist exakt abgelaufen? Viele Darstellungen der israelischen Seite haben sich im Nachhinein als nicht richtig erwiesen, zum Beispiel Behauptung, dass Babys geköpft worden seien oder dergleichen Dinge mehr. Das war Propaganda. Aber was genau da nun geschehen ist, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall hat die israelische Armee und die Regierung mit ihr komplett versagt. Sie hat es nicht geschafft, die israelische Grenze zu sichern. Und damit ist das natürlich im Grunde genommen ein Offenbarungseid für die Regierung Netanyahu, die israelische Bevölkerung nicht schützen konnte. Und aus der Sicht Netanyahus ist es natürlich in Anführungsstrichen gut, wenn dieser Krieg weitergeht und immer weitergeht. Denn solange er in einem Kriegsmodus ist, kann er nicht zur Verantwortung gezogen werden für sein politisches Versagen. Denn er ist als Premierminister natürlich verantwortlich politisch für diesen 7. Oktober, weil er hätte dafür Sorge tragen müssen, dass nicht die wichtigsten Einheiten entlang der Grenze zum Gazastreifen in den Monaten zuvor abgezogen worden sind, um die Siedler im Westjordanland zu schützen. Damit war quasi der Grenzstreifen zum Gazastreifen weitgehend unbesetzt. Also es gab nur wenige Truppen, die dort noch stationiert waren. Und es war also wirklich ein Offenbarungseid der israelischen Armee, dass dieser 7. Oktober passieren konnte.
Wie hätten Sie, oder vielleicht falsch gefragt, aber wie hätten Sie in der Lage von Netanyahu reagiert vor dem Hintergrund, dass man eben sagen könnte, wenn Israel diesen Krieg verliert, dann ist es vorbei mit Israel. Das geht dann wirklich ans Existenzielle. Wie hätten Sie vielleicht in dieser Situation reagiert nach so einem Anschlag? Wie wären Sie vielleicht da vorgegangen?
Es fällt mir schwer, mich in die Rolle eines Netanyahu zu versetzen, weil der Mann ist ein Fanatiker und fanatisches Denken ist nicht so mein Ding. Aber ich würde mal vermuten, dass wäre ich ein Verantwortlicher oder wäre jemand an verantwortungsbewusster Stelle in Israel, dann hätte er schon in den Monaten und Jahren davor dafür Sorge getragen, dass nicht eine Situation vollständiger Ausweglosigkeit für die palästinensische Bevölkerung, insbesondere im Gazastreifen, entsteht. Die Hamas ist nur deswegen so stark und so mächtig geworden, weil die Menschen ihre eigene Ausweglosigkeit nicht länger ertragen haben. Das rechtfertigt nicht, was am 7. Oktober geschehen ist. Die Ermordung und die Entführung und die Vergewaltigung, all diese furchtbaren Dinge, die dort stattgefunden haben. Das alles ist eine wirkliche Tragödie. Das, der große Denkfehler der israelischen Regierung, nachfolgender israelischer Regierung, war und ist es zu glauben, man könnte die Palästina-Frage lösen, indem man allein militärisch die Palästinenser versucht, in Schach zu halten. Und diese Strategie, diese Ideologie, diese Überlegung, die ist mit dem 7. Oktober hinfällig geworden. Weil das hat sich als Illusion erwiesen. Und die Hamas ist stark. Ich meine, es ist der israelischen Armee bis heute nicht gelungen, die Hamas zu zerschlagen. Und sie wird doch nicht zerschlagen werden können, weil sie ist, und das muss man wirklich in Anführungsstrichen anerkennen, in militärischer Hinsicht, eine sehr, sehr ernstzunehmende militärische Formation. Wir mögen sie als Terrororganisation bezeichnen, kann man selbstverständlich tun. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass man nicht glaubwürdig über palästinensischen Terror reden kann, ohne auch gleichzeitig die israelische Staatsgewalt beim Namen zu nennen. Aber nichtsdestotrotz, es gelingt der israelischen Armee nicht, dieses Problem zu lösen. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich geradezu tollkühn, wenn die israelische Regierung oder Teile der israelischen Regierung ernsthaft darüber nachdenken, jetzt auch noch die Hezbollah im Libanon militärisch anzugehen. Also das könnte dann einen Zwei-Fronten-Krieg geben, den die israelische Armee überfordern könnte.
Wenn Sie sagen, man kann die Hamas, die kann man gar nicht auslöschen, das vorgegebene Kriegsziel Israel ist quasi unrealistisch. Was wäre ein alternatives Vorgehen? Was wäre jetzt quasi angezeigt, auch militärisch, strategisch? Was würden Sie da alternativ sehen?
Ich glaube, für alle militärischen Konflikte gilt, dass man sie letztendlich nur politisch und diplomatisch beenden kann. Wir haben jetzt so in westlichen Ländern die Meinung, dass man mit den Bösen dieser Welt nicht redet. Mit Russland nicht, mit der Hamas nicht, mit dem Iran nicht, mit der Hezbollah nicht. Ich halte diesen Ansatz für falsch. Es gibt keinen Grund, die genannten Bewegungen zu mögen oder die Verhältnisse im Iran gut zu finden. Aber ich muss trotzdem zur Kenntnis nehmen, die Dinge sind, wie sie sind. Ich kann sie nicht durch Wunschdenken ändern. Und zu sagen, die Hamas muss zerstört werden und danach muss die palästinensische Nationalbehörde in Ramallah die Verantwortung übernehmen. Solche Überlegungen gibt es ja in den westlichen Hauptstädten. Das ist alles wünscht dir was. Das wird nicht funktionieren. Niemand, weder die Nationalbehörde in Ramallah noch sonst wer, wird die Verantwortung übernehmen für diesen Trümmerhaufen in der Gaza, im Gazastreifen, sodass die Israelis am Ende selber die Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie das denn wollen. Aber was heißt das konkret? Ich meine, die Leute sind gerade dabei zu verhungern. Da müsste man hier ansetzen. Also es ist eine furchtbar ausweglose Situation. Jeder weiß, dass man diesen Konflikt nur lösen kann, indem es zwei Staaten gibt. Die wird es aber nicht geben. Es wird keinen zweiten palästinensischen Staat geben. Es wird ausgeschlossen. Das würden die Siedler niemals zulassen. Dann gibt es ja Intellektuelle oder Leute, die ja, sagen wir mal, humanistisch gesinnt sind, die sagen, naja gut, wenn wir das nicht hinkriegen mit einem zweiten palästinensischen Staat, dann machen wir doch einen Staat, also einen Staat Israel-Palästina, ohne Ethnonationalismus, ohne Herrschaft der einen über der anderen. Wir sind alle Bürger desselben Staates. Das ist eine wunderbare Utopie, die aber in der Realität wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil es zu viele Hardliner gibt auf beiden Seiten, vor allem aber im Bereich der Siedler und der Rechtsnationalisten in Israel, die würden sich niemals darauf einlassen.
Was wäre quasi Ihre realistische, umsetzbare Lösung? One-Million-Dollar-Question.
Ja, die konstruktive Lösung wäre die Zwei-Staaten-Lösung, die illusorisch ist. Und ich denke, die israelische Seite setzt darauf, einen dauerhaften Krieg fortzuführen mit amerikanischer Unterstützung. Denn das muss man verstehen, die Israelis könnten ihre Kriege nicht führen ohne die uneingeschränkte Unterstützung, die sie genießen aus den USA. Das ist der wichtigste finanzielle und militärische Unterstützer Israels, gefolgt von Deutschland. Und solange es hier keine Änderung gibt in diesem Bereich, wird es auch keinen Druck geben auf Israel. Und soweit wird man diese Kriege immer fortsetzen. Aber das ist natürlich eine Tragödie für die Menschen in der Region, für die Israelis, aber auch für die Palästinenser, die Libanesen, für andere. Ja, es gibt im Prinzip keine Lösung, solange es kein Land gibt, das der israelischen Regierung sagt, liebe Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig, ihr könnt nicht das gesamte Eretz Israel für euch beanspruchen, sondern ihr müsst euch begnügen mit dem Land, was ihr hattet bis zum 5. Juni 1967.
Sie haben das Stichwort eigentlich gegeben, die Rolle der USA. Können Sie nochmals einen kleinen Fokus darauf setzen, was diese Administration Joe Biden jetzt genau tun müsste? Wie sind Sie involviert? Was ist da die Rolle der Amerikaner?
Naja, Israel könnte im Grunde genommen gar nicht bestehen ohne die Unterstützung der USA. Die USA sind sozusagen die Lifeline Israels. Von dort kommen fast alle Waffen, also ungefähr 90% der wirklichen der relevanten Waffen, die gebraucht werden für die Kriegsführung, etwa im Gazastreifen. Auch Deutschland liefert Waffen, aber es ist mehr so im Bereich der Munition, der Artillerie. Aber die Flugzeuge, die Bomben, die dort geworfen werden über den Gazastreifen, das kommt, ist alles amerikanische Produktion. Die Amerikaner haben aus verschiedenen Gründen ein sehr, sehr enges Verhältnis mit Israel. Einmal geostrategische Überlegungen, weil Israel aus amerikanischer Sicht der wichtigste Verbündete ist im Nahen Osten, der dort amerikanische Interessen mit israelischen Interessen vereint. Das israelische Interesse ist es vor allem eben, der regionale Hegemon sein zu können mit amerikanischer Unterstützung. Das ist sozusagen das Jungtim der Politik beider. Hinzu kommt, dass es in der amerikanischen Politik einen sehr, sehr großen Einfluss pro-israelischer Lobbygruppen gibt, gegen die keine Regierung in den USA anregieren kann. Man muss sich mit diesen Leuten ins Benehmen setzen. Und die mächtigste dieser pro-israelischen Lobbygruppen, AIPAC, das American Israel Public Affairs Committee, ist ein wesentlicher Finanzier bei den Wahlkämpfen in den Vereinigten Staaten. Der wichtigste Empfänger von Einzelspenden in all den Wahlkämpfen, die es seit 1990 gegeben hat in den USA, war übrigens Joe Biden. Was wiederum erklärt, warum es da eine solche Affinität gibt zwischen der US-Administration und Israel. Und die Politik, die Netanyahu betreibt, ist im Grunde genommen nicht mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so, jetzt hört mal zu, liebe Freunde, ja, jetzt ist Schluss, Netanyahu, hier ist die rote Linie, jetzt hörst du auf. Das macht er nicht, sondern er versucht, durch Appelle dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte Dinge nicht geschehen. Die israelische Seite hört sich das an, weiß aber ganz genau, egal was da gesagt wird, wir können machen, was wir wollen, weil es gibt keine wirkliche Sanktionsmaßnahme, die ein amerikanischer Präsident gegen uns durchsetzen könnte. Netanyahu spielt auf Zeit. Er rechnet damit, dass natürlich dann nicht mehr Joe Biden der nächste US-Präsident sein wird. Und er macht eigentlich, Netanyahu, eine sehr geschickte Politik im Augenblick. Er treibt Biden vor sich her. Er eskaliert mehr und mehr, wohl wissend, dass Biden jetzt im Wahlkampf in den USA die Israelis nicht fallen lassen kann. Ja? Das würde dann seinen Widersacher auszunutzen verstehen. Und dementsprechend macht Netanyahu aus seiner Sicht im Augenblick eigentlich soweit erstmal alles richtig.
Vielleicht ganz kurz, was wäre da die rote Linie? Was glauben Sie, wann würde den Amerikanern, wann würde Joe Biden der Kragen platzen?
Wahrscheinlich ist ihm der Kragen schon mehrfach geplatzt, aber er ist der Meinung, dass er gegen Israel nichts ausrichten kann. Ich glaube, die rote Linie wäre überschritten, wenn es jetzt wirklich zu einer Eskalation kommt im Libanon. Es gab jetzt ja gerade einen erneuten Besuch von Antony Blinken, dem Außenminister, in Israel. Und beide Seiten, weder Blinken noch Israel, wollten sich dazu äußern, was der Inhalt der Gespräche gewesen wäre. Ich vermute sehr stark, dass es darum gegangen ist, dass aus amerikanischer Sicht man versucht hat, der israelischen Seite zu vermitteln, macht keinen Krieg im Libanon, das ist zu viel, das ist zu gefährlich. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt in Gaza schon eine Katastrophe. Wenn der Libanon jetzt auch noch hineingezogen wird, dann ist der Iran ruckzuck involviert. Das können wir jetzt nicht brauchen. Also das ist wahrscheinlich das, worum es jetzt geht. Aber es ist schon so, dass der Einfluss oder das Verständnis für israelische Politik in den USA sehr ausgeprägt ist. Man muss sich vor Augen führen, kaum hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag in Aussicht gestellt, dass ein Haftbefehl erlassen werden wird gegen Benjamin Netanyahu und seinen Verteidigungsminister. Als Reaktion darauf lädt der Kongress Netanyahu ein, eine Rede zu halten im selbigen in Washington. Im Juli soll das stattfinden. Also das ist schon also bemerkenswert, wie eng da die freundschaftlichen Beziehungen sind.
Was ist die Rolle Deutschlands in Israel? Ich höre immer oder ich lese immer, Israel sei die Staatsraison der Deutschen. Ich meine, was heißt das? Und vielleicht auch, was heißt das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Begriff der Staatsräson ist in Deutschland sehr wirkmächtig und erklärt einen erheblichen Teil der deutschen Politik gegenüber Israel. Das Problem ist nur, keiner weiß genau, was dieser Begriff bezeichnet. Es ist ja kein juristisch oder politisch konkret zu definierender oder zu verstehender Begriff. Gemeint ist damit offenkundig, dass man aufgrund der jüngeren deutschen Geschichte glaubt, unangeschränkt und für alle Zeiten auf der Seite Israels stehen zu müssen. Und insbesondere auch dann, wenn Israel militärisch bedroht wird, dass man dann uneingeschränkt an der Seite Israels stehe. Und der Begriff der Staatsräson kam eigentlich in die deutsche Politik im Jahr 2008, als Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin, in der Knesset, im israelischen Parlament, diesen Begriff geprägt hat, indem sie gesagt hat, es sei deutsche Staatsräson, an der Seite Israels zu stehen. Helmut Schmidt hat das damals als eine emotional zwar verständliche, aber törichte Auffassung charakterisiert, weil er gesagt hat, das bedeutet im Klartext, wenn jetzt Israel in einen Krieg involviert wird mit dem Iran, dass dann die Bundeswehr sich auf Seiten Israels stellen müsste. Und das kann nicht im Interesse Deutschlands sein, so Schmidt. Hinzu kommt, dass im Zuge dieses Gaza-Krieges natürlich die Stimmung in der deutschen Bevölkerung auch insoweit kippt, als vor allem die jüngere Generation überhaupt keine Veranlassung sieht, aufgrund der deutschen Verbrechen im Dritten Reich uneingeschränkt, das sind ja nun 2-3 Generationen, die dazwischen liegen, man ist der Meinung, man kann sich sehr wohl zur deutschen Verantwortung gegenüber Israel bekennen, aber das bedeutet keinen Freibrief für eine in Teilen rechtsextreme Regierung in Israel, die im Grunde genommen willkürlich den Gazastreifen zerstört und Zehntausende Menschen das Leben genommen hat und nochmal Zehntausenden die Zukunft zerstört hat. Das alles kann man ja nicht akzeptieren, so die Logik. Also die ganzen pro-palästinensischen Proteste, die wir sehen in Deutschland, sind ja Proteste einer, sagen wir mal, jüngeren Generation, die der Meinung ist, wir können gerne solidarisch sein mit Israel, aber Solidarität bedeutet nicht ein kritikloses Bejahen all dessen, was eine überaus fragwürdige Regierung in Israel anstellt. Das ist, glaube ich, der große Dissens. Und das Problem für die Regierung ist, dass sie so festgelegt ist mit ihrer Staatsräson-Ideologie, dass sie nicht offen ist, zu differenzieren. Man kann ja sehr wohl sagen, ja, wir stehen an der Seite Israels in den Grenzen des 5. Juni 67, aber wir verurteilen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Stattdessen lässt Bundeskanzler Scholz noch in der vorigen Woche verkünden über seinen Pressesprecher, dass er, Scholz, nach wie vor der Meinung sei, dass sich Israel an die Gebote des humanitären Völkerrechts halte. Und das ist schon eine bemerkenswerte Form der Realitätsvermeidung.
Sie schreiben das ja auch, ich habe ein Zitat rausgeschrieben von Ihnen, Sie kritisieren diese einseitige Positionierung der politischen Amateure in Berlin. Das haben Sie mal so geschrieben. Es interessiert mich natürlich, wenn Sie jetzt oberster Berater der Außenministerin wären, was würden Sie Frau Annalena Baerbock jetzt raten, was ist ganz konkret zu tun im Außenministerium?
Naja, grundsätzlich ist Frau Baerbock beratungsresistent. Es ist völlig egal, was man ihr sagt oder nicht sagt. Sie glaubt, sie ist auf dem richtigen Weg und ist sehr missionarisch inspiriert. Sie würde sich nichts sagen lassen, geschweige denn sich durch irgendeine Faktenlage beeindrucken lassen. Aber im Kern müsste man natürlich der deutschen Außenpolitik anraten, zur Kenntnis zu nehmen, dass diese einseitige Positionierung Deutschlands zugunsten Israels, wie sie sich zum Beispiel manifestiert darin, dass Deutschland als einziges Land der Welt angesichts der Klage Südafrikas gegen Israels wegen Völkermordes sich als Drittpartei auf die Seite Israels gestellt hat. Mit dem Ergebnis, dass dann Nicaragua Deutschland verklagt hat wegen Komplizität in diesem Genozidverdachtsfall des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Und das, was die Deutschen dort tun mit dieser uneingeschränkten Solidarisierung einer fragwürdigen Regierung in Israel, hat dazu geführt, dass das deutsche Image im globalen Süden dieser Welt heute mindestens so schlecht ist wie das Image der USA. Es war nach dem Irakkrieg 2003. Das ist etwas, was viele in Deutschland, auch in der politischen Klasse, völlig unterschätzen. Und es führt natürlich dazu, dass Vertreter des globalen Südens, sowohl aus der Wirtschaft wie auch aus der Politik, im Zweifel lieber mit anderen Ländern Deals machen als mit Deutschland, dessen unerträglicher Moralismus, der sich aber als pure Heuchelei entlarvt, von immer weniger Ländern gutiert wird.
Was mich jetzt interessiert, meine die Israeli, die argumentieren, ich will jetzt nicht den großen Moralisten spielen hier, aber die Israeli argumentieren ja, dieser 7. Oktober, der greift wahnsinnig tief. Das ist jetzt quasi Zweiter Weltkrieg 2.0. Also für die neue Generation, das war unglaublich prägend. Haben Sie ein gewisses Verständnis, dass man jetzt in einem vielleicht auch überreifer reagiert? Haben Sie Verständnis oder verstehen Sie diese Überreaktion? Mag sein, dass sie eine Überreaktion ist, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Können Sie diese Position verstehen? Ist die im weitesten Sinne vielleicht auch sogar begründet aus Ihrer Sicht?
Also der 7. Oktober 2023 ist für die Israelis ein kollektives Trauma, weil es die Illusion der Sicherheit Israels vollkommen zerstört hat. Es war ja immer das Argument, Israel sei der einzig sichere Ort der Welt für Juden, das sei ihr Zufluchtsort, wenn alle Stricke reißen. Und nun stellt sich aber heraus durch diesen 7. Oktober, dass sich das alles als Schall und Rauch erwiesen hat, dass die israelische Regierung nicht in der Lage ist, für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu sorgen. Und angesichts der Bedrohungslage drumherum ist es natürlich auch nicht so, dass man wirklich weiß, wird das jetzt eine friedliche Zukunft geben in diesem Land oder nicht. Also es gibt eine Traumatisierung von weiten Teilen der israelischen Bevölkerung, die natürlich schockiert sind. Man denke allein an die Angehörigen der Geiseln, die natürlich hoffen, dass die Entführten überleben, dass es ihnen gut geht, dass das Ganze seelisch, psychisch überstehen. Also da muss man wirklich sagen, ihnen gilt alle Sympathie und aller Respekt. Nur was die israelische Regierung macht, das ist ja nicht eine Reaktion auf eine traumatische Erfahrung, sondern das ist im Grunde genommen die Umsetzung langgehegter Pläne, die Palästinenser ein für alle Mal in eine Situation zu bringen, wo man nun das eigene Ziel idealerweise erreichen kann, nämlich eines möglichst großen Anteils der Palästinenser verlustig zu gehen, indem man sie in Richtung Sinai vertreibt.
Darf ich mal fragen, eine offene Frage, die ich auch noch habe, ist, warum hat eigentlich Ägypten seine Grenzen geschlossen?
Die Frage ist absolut berechtigt. Man könnte ja denken, wieso? Sollen die Ägypter die Grenze aufmachen, dann werden die Flüchtlinge versorgt. Ja, also ich meine, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. In dem Moment, wo die Ägypter die Grenze öffnen würden, würden die Israelis dafür Sorge tragen, dass Hunderttausende von Palästinensern in Richtung Sinai gehen. Danach würden sie die Grenze wieder zumachen. Das heißt, dass die Palästinenser, die im Sinai wären, würden nie wieder zurückkehren können in den Gazastreifen. Die wären sozusagen, Israel wäre sie los. Aber die Ägypter hätten dann diese Flüchtlinge, möglicherweise Zehn- oder Hunderttausende, sie hätten dafür dann die Verantwortung. Was macht man mit diesen Menschen? Wie will man sie unterbringen? Hinzu kommt, das ist doch ganz klar, dass bei den Vertriebenen der Gedanke der Rachsucht ausgeprägt ist. Die würden also in die nächste Generation sich überlegen, wie können wir gegen Israel in den Krieg ziehen. Und gleichzeitig hat aber Ägypten mit Israel einen Friedensvertrag. Das alles ist sehr kompliziert. Wenn ein arabisches Land die Grenzen aufmacht, dann wird Israel nie wieder erlauben, dass die Flüchtlinge, die dann vertrieben worden sind, zurückkehren dürfen. Und das ist genau die Sorge, die man hat. Das würde enorme innenpolitische Zerwürfnisse in Ägypten zur Folge haben. Die Bevölkerung würde sich mit den Palästinensern solidarisieren. Die Regierung Sisi, die sowieso sehr unbeliebt ist, würde massiv unter Druck geraten, innenpolitischen Druck. Sisi ist ein furchtbarer Despot, aber er ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, wenn er das macht, wenn er die Palästinenser reinlässt, dann öffnet er die Büchse der Pandora und dann kann er nicht mehr dafür garantieren, dass die Lage in Ägypten unter Kontrolle bleibt. Und natürlich hat er auch kein Konzept, was mache ich denn, wenn ich 200, 300, 500.000 Palästinenser zu versorgen habe in einem Land, das sowieso schon überbevölkert ist und massive wirtschaftliche Probleme hat. Ähnlich König Abdallah II. In Jordanien, der natürlich auch sieht, was die Siedler anrichten im Westjordanland, wo reihenweise Palästinenser vertrieben werden von ihrem Land, von ihrem Boden. Und es gibt ja nicht wenige israelische politische Kräfte, die der Meinung sind, naja, es gibt doch eigentlich schon einen palästinensischen Staat, Jordanien. Ja, 3/4 der Bevölkerung dort sind ja entweder Flüchtlinge des Krieges 48 oder 67, beziehungsweise die Nachkommen der Flüchtlinge. Und da könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, naja gut, wenn da sowieso schon 3/4 der Bevölkerung Palästinenser sind, dann machen wir doch daraus einen palästinensischen Staat. Ja, und das wollen natürlich die Jordanier nicht, die um ihre eigene Zukunft sich sorgen. Also kurzum, das ist das komplexe Problem. Und rein theoretisch, wenn die Israelis sich wirklich sorgen würden um das Leben palästinensischer Zivilisten, könnten sie ja die Grenze öffnen in Richtung Negev. Dann könnten die Zivilisten sozusagen da untergebracht werden. Dann könnte man Krieg führen gegen die Hamas, wenn man das dann will und glaubt, diesen gewinnen zu können. Aber solche Überlegungen gibt es natürlich nicht in der israelischen Führung. Man will sich der Palästinenser, um es klar und deutlich zu sagen, im Kontext dieses Krieges, der jetzt geführt wird im Gazastreifen, idealerweise so weit wie möglich entledigen.
Sie haben mal geschrieben, diese Tragödie, also dieser Krieg, sei eine politisch gewollte Tragödie in Gaza. Was meinen Sie damit?
Genau das, was ich gerade versucht habe zu umschreiben. Es ging ja nie darum, sich irgendwie mit den Palästinensern ins Benehmen zu setzen. Also wenn man sich die Chronologie der Ereignisse seit dem Friedensprozess von Oslo, der 1993 eingeleitet wurde, anguckt, dann muss man sagen, dass viel zwar über Frieden geredet wurde und Friedensprozess und so weiter, aber es war immer Rhetorik. Es wurde eine Siedlung nach der anderen gebaut, ja, und es ist im Westjordanland das Leben der Palästinenser immer schwieriger geworden. Unter Sharon hat man sich dann zwar zurückgezogen aus dem Gazastreifen, aber nicht als Friedensangebot an die Palästinenser war das gedacht, sondern man hat die Grenzen quasi hermetisch geschlossen zum Gazastreifen. Das ist den meisten nicht bewusst, in Deutschland, in der Schweiz, dass ja die Palästinenser im Gazastreifen seit der Blockade, die es gibt, dieses Gazastreifen 2007, den Palästinensern dort nicht möglich ist, den Gazastreifen zu verlassen. Es sei denn, sie kriegen eine Ausnahmegenehmigung, was sehr, sehr schwierig war in der Vergangenheit. Ja. Insofern sind solche Überlegungen, die man häufig hört und die sehr stark propagandistisch unterlegt sind, ja, die Palästinenser hätten doch ein zweites Singapur aus dem Gazastreifen machen können, stattdessen haben sie auf Terror gesetzt und so weiter, das greift viel zu kurz. Ich kann nicht eine Region völlig abriegeln und gerade mal so viel Lebensmittel reinlassen, dass die Leute nicht verhungern. Das ist schon seit Jahren die Situation gewesen, schon vor dem 7. Oktober. Ja, und dann erwarten, dass sich eine solche Region entwickelt. Also das ist der Grundproblem. Das Grundproblem ist, um es nochmal klar und deutlich zu sagen, wir haben hier zwei Völker, es gibt ein Stück Land und eigentlich müsste man dieses Stück Land teilen, aber dieser Teilungswunsch ist nicht gegeben. Und wenn man sagt, die Hamas ist kein Sympathieträger, vollkommen richtig. Hezbollah ebenfalls kein Sympathieträger, die israelische Regierung ist aber auch kein Sympathieträger. Also wo sind hier jetzt die Guten, wo sind die Bösen? Idealerweise, wenn wir in einer Welt leben würden, wo Vernunft eine Rolle spielte, dann würde man sich jetzt zusammensetzen und irgendwelche Deals machen. Das hat Henry Kissinger gemacht mit Nordvietnam in den 1970er Jahren und es hat funktioniert. Aber es funktioniert heute nicht mehr, weil es diese Form der Diplomatie nicht mehr gibt.
Haben Sie irgendeinen Hoffnungsträger? Gibt es einen Politiker, dem Sie das Format zusprechen wie einem Henry Kissinger, der genauso etwas zustande bringen könnte?
Tja, ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, um ganz ehrlich zu sein, da müsste ich lange überlegen. Also in der westlichen Politik fällt mir da ad hoc, ich rattern gerade verschiedene Namen durch meinen Kopf, fällt mir jetzt spontan keiner wirklich ein. Ich meine, die Zeiten sind heute auch andere. Aber es müsste wahrscheinlich auf einer kollektiven Ebene in Brüssel, in Berlin und anderswo müsste es eigentlich die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es gibt eine komplette Gesprächsverweigerung. Man redet nicht mit den Bösen dieser Welt. Und solange diese Haltung vorherrschend bleibt, können wir keinen Konflikt lösen, weder den in der Ukraine noch den im Nahen Osten.
Wie denken Sie eigentlich über diese Stimmung an den Universitäten? Da gibt es Demonstrationen, Gegendemonstrationen, Ausschreitungen zum Teil, offengelebter Antisemitismus in der westlichen Welt, sogar in Deutschland. Wie denken Sie über diese Demonstrationen, über diese Protestwellen?
Also grundsätzlich muss es möglich sein, an Universitäten zu demonstrieren, auch wenn man sich mit den Inhalten der Demonstration nicht immer im Einklang befindet. Und es gibt sicherlich auch viele Äußerungen, die nicht in Ordnung sind. Natürlich kann es nicht sein, dass Studenten aufgrund ihrer, weil sie Juden sind oder weil sie Araber sind, dass sie nun in irgendeiner Weise da bedroht werden oder so etwas, das darf es nicht geben, das ist völlig klar. Ja? Also wenn strafbare Handlungen begangen werden, egal von wem, müssen sie verfolgt werden. Aber im Grundsatz kann es natürlich nicht sein, dass an einer Universität Studenten nicht demonstrieren dürfen und möglicherweise auch mal ein Institut besetzen. Die Reaktion der deutschen Politik und auch der amerikanischen Politik, der französischen, der britischen, war ja doch eine sehr repressive, als im April, Mai die Demonstrationen an Fahrt aufnahmen, immer mehr College-Gebäude oder Universitätsgebäude besetzt wurden, war ja die Antwort meistens eine polizeiliche. Und das ist eigentlich eine ungute Entwicklung, denn in einer demokratischen Gesellschaft muss man Widersprüche aushalten, auch Demonstrationen aushalten, auch wenn einem nicht jeder Demonstrant sympathisch ist oder auch wenn einzelne Demonstranten strafbare Handlungen begehen. Aber dann muss man sie individuell verfolgen und kann nicht per se eine Demonstration gänzlich untersagen wollen. Und wenn wir dann eine Situation haben, die dazu führt, dass Universitätsangehörige sich solidarisch erklären mit den protestierenden Studenten und daraufhin die Forschungsministerin und die Bildungsministerin in Deutschland, Stark-Watzinger, offenkundig auf die Idee kommen, zu prüfen, ob man solchen Lehrkräften dann möglicherweise die finanzielle Unterstützung entziehen kann, dann bewegen wir uns in einem Graubereich der Demokratie, dann würde ich fast sagen, das würde man in der Türkei oder in Russland in dieser Form sicherlich auch hinbekommen. Und das ist nicht gut.
Was würden Sie, also ich meine, da kommt dann immer gleich diese Antisemitismuskeule oder quasi, wenn man sich israelkritisch äußert, oder pro-palästinensisch äußert, kommt die Antisemitismuskeule relativ schnell. Wie würden Sie da diese Gratwanderung von vielleicht berechtigter Kritik unberechtigter Kritik, aber auf jeden Fall Kritik. Wie würden Sie da so ein bisschen diese Gratwanderung beschreiben? Was ist sagbar? Wo ist vielleicht aber auch eine Grenze, eine rote Linie überschritten? Wie würden Sie das, was würden Sie da raten?
Ich glaube, die ganze Diskussion krankt darunter, dass jeder unter Antisemitismus etwas anderes versteht. Und es ist natürlich auch politisch gewollt, dass idealerweise Kritik an Israel gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Im Kern bedeutet Antisemitismus die Ablehnung von Juden, weil sie Juden sind. Das ist die ganz banalste Erklärung dessen, was Antisemitismus ist. Es gibt aber seit den 2000er Jahren Bestrebungen, eine Antisemitismus-Definition oder ein Antisemitismus-Verständnis durchzusetzen in den westlichen Ländern, das Kritik an Israel gleichsetzt mit Antisemitismus. Und der Kern dieser Entwicklung, der hat sich niedergeschlagen in der sogenannten IHRA-Definition des Antisemitismus. Und diese International Holocaust Remembrance Association ist eine, die 1998 in Stockholm gegründet wurde, nahm Fahrt auf in fast allen westlichen Ländern, einschließlich der USA. Und in den 2000er Jahren, beginnend dann, gab es immer mehr Institutionen, Behörden, Staaten, die diese IHRA-Definition des Antisemitismus übernommen haben, die im Kern sagt, Kritik an Israel, Israel-Kritik sei antisemitisch. Wenn ich also die israelische Regierung kritisiere und sage, die macht dieses und jenes, das ist aber nicht akzeptabel, dann sei das ein antisemitischer Akt. Da gibt es aber sehr, sehr viele, auch auf jüdischer Seite, die mit dieser Definition überhaupt nicht einverstanden sind. Und es gab Gegenerklärungen darüber oder Gegenversuche, Antisemitismus zu fassen. Zum Beispiel die Jerusalem Declaration of Antisemitism, die aber auf internationaler Ebene überhaupt keinen Rückhalt finden, obwohl führende Holocaust-Forscher beteiligt waren daran. Und der Kern, der Unterschied zwischen diesen beiden ist eben das Letztere, die Jerusalem-Erklärung eben deutlich unterscheidet zwischen Antisemitismus und Kritik an Israel. In Deutschland wird das aber immer in einen Topf geworfen, nicht nur in Deutschland. Und das Ergebnis ist, dass wenn jemand ruft, Kindermörder Israel, auf einer Demonstration zum Beispiel, gilt es als ein antisemitischer Akt. Das erklärt auch, warum in den Statistiken die antisemitischen Zwischenfälle immer mehr zunehmen, laut Statistik. Aber der Grund ist eben, dass solche Rufe beispielsweise mit aufgenommen werden in diese Statistik. Sodass man denkt, wenn man jetzt von draußen drauf schaut, wow, da nimmt der Antisemitismus ja dramatisch zu. Aber wenn man genau hinguckt, sind es eben genau solche Äußerungen, die in die Kategorie des Antisemitismus fallen. Und hier müsste man sauber trennen. Das ist aber nicht der Wunsch der Regierenden, sage ich mal. Denn die leben ja gewissermaßen davon, Stichwort Staatsräson, dass sie keine Unterscheidung machen zwischen Antisemitismus und Israelkritik.
Das wird auch immer wieder so pauschal gesagt, dass diese massive Zuwanderung, die ja Deutschland erlebt hat, einen unglaublich neuartigen, muslimisch geprägten Antisemitismus ins Land gebracht hat. Stimmt das aus Ihrer Sicht oder stimmt das nicht?
Nein. Natürlich gibt es unter Migranten genauso Antisemiten wie auch unter der germanischen Bevölkerung, sage ich mal, unter den Bio-Deutschen oder anderen Bio-Einheimischen in Europa. Antisemitismus ist ein Problem. Aber das noch viel größere Problem in Deutschland, nicht nur in Deutschland, ist eine grassierende Islamophobie. Und es ist der Versuch, dass man im Grunde genommen den Antisemitismus verortet, überwiegend im Bereich des migrantischen Milieus. Das hat natürlich auch eine entlastende Funktion, gerade für Deutsche, die auf diese Art und Weise sagen können, ja, wunderbar. Also wir haben die richtigen Lektionen gelernt aus der jüngeren deutschen Untergeschichte. Wir liefern Israel die Waffen, die es braucht, um Krieg zu führen im Gazastreifen, genau wie die Amerikaner. Wir sind also auf der richtigen Seite der Geschichte. Aber die Migranten, das sind die Bösen. Warum? Weil zum Beispiel Berlin, es ist ja die Stadt in Europa, wo die meisten Deutsche mit palästinensischen Wurzeln leben, knapp 40.000. Und natürlich sind die emotional auf 180 angesichts dessen, was da im Gazastreifen passiert. Aber wenn die demonstrieren und vielleicht auch mal unbedachte Äußerungen machen, dann fällt das halt in die Kategorie des Antisemitismus. Sie werden negativ betrachtet und dann projiziert man auf sie, dass sie nun sozusagen die Träger des Antisemitismus wären. Aber der Verfassungsschutz in Deutschland sagt, dass 84% der antisemitischen Straftaten, also der tatsächlichen realen Übergriffe auf Juden, weil sie Juden sind, oder Angriffe auf Synagogen, Schmierereien auf Friedhöfen, geht auf das Konto von germanisch gesinnten Antisemiten.
Ketzerische Frage, glauben Sie, das stimmt? Oder hat einfach der Verfassungsschutz dieses, ist er auf dem quasi muslimischen Auge völlig blind?
Na, ich glaube, dass man schon sieht, wo die Probleme liegen. Und natürlich gibt es auch, sagen wir mal, unter den muslimischen Einwanderern Probleme. Da gibt es ja nichts dran zu beschönigen. Stichwort Messerstechereien und dergleichen Dinge mehr. Aber man darf diese Dinge eben nicht alle in einen Topf werfen. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und die Gefahr ist eben da, dass man sich selber historisch entlastet, indem man auf andere projiziert. Und das ist eben keine gute Entwicklung. Die Sache ist die, dass jüngere Deutsche migrantischer Herkunft eigentlich innerlich immer mehr auf Distanz gehen zu diesem Staat, weil sie sich nicht damit identifizieren können, wie die Regierung in Berlin beispielsweise, aber auch der Senat beispielsweise, mit den Protesten umgeht. Man sagt Pro-Palästinensern. Ich unterscheide eigentlich eher zwischen dem Friedenslager und dem Nicht-Friedenslager, weil das hat eigentlich wenig zu tun mit pro-palästinensisch oder pro-israelisch, sondern im Grunde genommen muss jeder, finde ich, der bei Verstand ist, ein Interesse daran haben, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Die Geiseln frei zu bekommen, selbstverständlich, aber es gilt auch, die Abertausenden von palästinensischen Häftlingen frei zu bekommen, die teilweise ohne Anklage in israelischen Gefängnissen einsitzen, übelst gefoltert werden. Das ist ja alles dokumentiert. Da finden ja also Folterungen statt, die also wirklich die schlimmsten Erinnerungen wecken. Und das ist natürlich auch nicht akzeptabel, wird aber bei uns selten thematisiert.
Auch ein Fragezeichen habe ich hinter dieser Völkerrechtsklage von Südafrika. War ja das erste Land oder das prominenteste Beispiel, das sich da so stark auf öffentlicher, auf internationaler Bühne exponiert hat. Warum ist das Südafrika und warum findet diese Völkerrechtsklage auch immer mehr Unterstützung so in der südlichen Hemisphäre, Stichwort BRICS-Staaten. Was hat das damit auf sich?
Ich glaube, dass viele Menschen im globalen Süden, von Kolumbien bis Indonesien, selbst diejenigen, die vielleicht über Israel oder Palästina gar nicht so viel wissen, sich emotional der palästinensischen Seite zugerechnet fühlen, weil der globale Süden hat selber jahrhundertelange Erfahrungen gemacht mit Kolonialismus, mit Imperialismus, zuletzt der Krieg gegen den Terror, der zahlreiche Länder verwüstet hat nach 9/11 in der arabisch-islamischen Welt. Das heißt, jemand in Kolumbien wie auch in Indonesien oder wo auch immer kann sich identifizieren mit dieser Leidensgeschichte der Palästinenser, weil es im kollektiven Gedächtnis dieser Völker, dieser Nation ebenfalls eine tiefe Leidensgeschichte gibt angesichts der kolonialen Penetration dieser Staaten, der Ausbeutung dieser Länder und des ganzen Elendes, das dort stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Grund, warum der globale Süden in dieser Klage Südafrikas gegen Israel einen Befreiungsschlag sieht. Also es ist ja nicht nur so, dass Südafrika gegen Israel Klage führt, sondern im Grunde genommen, es ist ja das erste Mal, dass ein Land des globalen Südens ein Land des Westens, Israel rechne ich jetzt mal dazu, auf die Anklagebank gesetzt hat. Normalerweise werden irgendwelche Schurken aus Afrika oder Putin auf die Anklagebank gesetzt. Aber jetzt ist es ein westlich orientiertes Land. Und viele sagen, ja, das endlich passiert das einmal, dass die vermeintlich Guten auch mal für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Also emotional gibt es eine ganz große Unterstützung. Und Südafrika ist, glaube ich, deswegen derjenige Staat, der das ins Rollen gebracht hat, weil man aufgrund der eigenen Apartheid-Erfahrung natürlich weiß, was es bedeutet, wenn man unterdrückt wird, weil man die falsche Hautfarbe oder die falsche dies oder jenes hat. Und man darf nicht vergessen, ich meine, diese Killing Fields im Gazastreifen, Ruanda war eine direkte Nachbarschaft, nicht direkte Nachbarschaft, aber auch Ruanda ist natürlich, sagen wir mal, im südafrikanischen kollektiven Gedächtnis präsent. Und ich glaube, dass man sich auf Seiten der politischen Führung damit durchaus identifizieren kann und gesagt hat, das wollen wir nicht.
Ich will Sie nicht festnageln, aber mich würde trotzdem Ihre Meinung dazu interessieren. Was wird diese Völkerrechtsklage, ist das ein Völkermord, was da stattfindet, ein Genozid? Kommt das hin?
Es gibt ja nicht wenige Leute, darunter den Holocaust-Forscher Omar Bartov, der gesagt hat, wenn das, was da am Gazastreifen kein Völkermord ist, was ist denn dann? Sicherlich werden Juristen noch zu klären haben, ob man mit diesem Begriff des Genozid arbeiten kann oder nicht. Das wird noch Jahre dauern. Aber was wir erleben, ist ja die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen eines ganzen Volkes im Gazastreifen und die unterschiedslose Tötung von Kombattanten ebenso wie Zivilisten. Und wir wissen, dass 70% der Toten sind Frauen und Kinder. Man wird nicht ernsthaft argumentieren können, dass die nun irgendwie Hamas-Kämpfer wären. Der Einsatz von Hunger als Waffe, das ist ja der wesentliche Grund, warum der Internationale Strafgerichtshof unter dem Vorsitz von Karim Khan, der ein Brite ist, warum er Klage jetzt erhoben, steht im Begriff, Klage zu erheben. Der hat das jetzt offiziell beantragt. Das dauert noch ein paar Wochen. Aber dann wird es einen internationalen Haftbefehl geben gegen Benjamin Netanyahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant. Und der Hauptklagepunkt gegen Israel ist der Einsatz von Hunger als Waffe gegen die Zivilbevölkerung. Und das ist natürlich schon also ein ganz klares Kriegsverbrechen, selbstverständlich. Und selbstverständlich. Und der Umstand, dass die westlichen Staaten, die sonst sehr kritisch sind im russischen Vorgehen in der Ukraine, und das mit starken Worten auch Sanktionsmaßnahmen beantworten, im Fall Israels aber überwiegend schweigen, das fällt im globalen Süden auf. Und da wirft man uns, wie ich meine, völlig zu Recht vor, dass wir mit zweierlei Maß messen, dass wir Heuchler sind. Wir verlieren jede Glaubwürdigkeit. Ich meine, es ist ja so, geschichtlich gesehen, der Westen ist ja immer zweigesichtig gewesen. Auf der einen Seite gab es immer das Versprechen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch immer Unterdrückung, Regimewechsel, heimliche Kriege, offene Kriege. Und diese Zweigesichtigkeit, die wird immer mehr eine Eingesichtigkeit im Sinne von, du kannst dem Westen nichts glauben, wenn die von Freiheit und Demokratie reden, dann meinen sie nur die Durchsetzung ihrer eigenen egoistischen Interessen.
Was wäre aus westlicher Sicht jetzt sofort zu tun? Wo müssen die Schrauben angedreht werden? Wo muss der Kurs geändert werden?
Reden, 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 verhandeln und massiven Druck ausüben auf diejenigen, die Kriege führen. Das betrifft Putin, das betrifft aber auch die israelische Regierung. Ihnen keine Waffen mehr liefern, das ist die erste Forderung, die man sinnvollerweise stellen kann. Keine Waffenlieferungen mehr an Israel, solange dieser Krieg im Gazastreifen fortgesetzt wird, auf Kosten der dortigen Zivilbevölkerung. Und ganz klare Benennung roter Linien und zu sagen, wenn Israel jetzt wirklich in Richtung Libanon geht, dann ist Schluss mit lustig, da endet jede Unterstützung. Ich darf daran erinnern, dass die westlichen Staatsoberhäupter in dem Moment, als im März die Israelis die iranische Botschaft in Damaskus angegriffen haben, weitgehend mit Schweigen reagiert haben. Aber als dann die Iraner reagierten, indem sie ihrerseits Raketen Richtung Israel schickten, war die moralische Empörung riesig. Und auch ein solcher Widerspruch fällt natürlich vielleicht nicht bei uns im Inland auf, aber im globalen Süden nennt man das Heuchelei. Und wir verlieren unser Standing in der Welt und das in einer Phase, wo ja eigentlich die Welt sich insgesamt neu sortiert, wo neue Akteure auftreten im globalen Süden, die immer mächtiger werden, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber ich glaube, wir sind so besoffen von der Überzeugung, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dass wir alle richtigen Lektionen aus der Geschichte gelernt haben. Und wir erkennen dabei nicht, dass wir uns selber was vormachen, also unsere politischen Repräsentanten insbesondere. Und die Kluft zwischen dem, was unsere politischen Repräsentanten für eine Politik machen und wofür sie einstehen, und dem, was breite Teile der Bevölkerung empfinden und denken, wird ja immer größer.
Was wäre Ihr absolutes Wunschszenario, um auf die Zielgerade einzubiegen? Was wäre das Wunschszenario für diese Region, für Nahost?
Ein Ende der israelischen Besatzungspolitik, ein Ende des israelischen Siedlungskolonialismus, ein Ende der bevorzugten Behandlung Israels durch die westliche Welt. Es kann nicht sein, dass wir ständig mit zweierlei Maß messen. Dazu gehört auch, realistisch zur Kenntnis zu nehmen, dass keine israelische Regierung jemals ihr Verhalten ändern wird, sofern es nicht massive Ansagen gibt, möglicherweise auch im Bereich wirtschaftlicher Boykottmaßnahmen. Es wird ohnedem nicht gehen. Mit Nettigkeit alleine werden wir dieses Problem nicht lösen können. Und es passiert ja auf diesem Gebiet schon sehr viel. Das findet man in Deutschland oder im westlichen Ausland nicht so in den Medien wieder. Aber denken wir an die Türkei, die den Handel mit Israel völlig eingestellt hat. Indien hat eine Initiative erst einmal auf Eis gelegt, wo es darum ging, eine Pipeline-Versorgung fertigzustellen über Saudi-Arabien, Israel nach Europa. Das ist erstmal auf Eis gelegt. Das war ein Lieblingsprojekt der Amerikaner, um auf diese Art und Weise den Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien herzustellen. Also es passieren eine ganze Menge Dinge, die werden bei uns nur nicht so wahrgenommen.
Ich bin mir gerade noch ein Hoffnungsträger oder ein möglicher Hoffnungsträger in den Sinn gekommen. Bei Donald Trump, während seiner Amtszeit, war Nahost vergleichsweise ruhig. Wäre er vielleicht ein möglicher Stabilisator der Region, wäre seine Präsidentschaftswahl oder erfolgreiche Präsidentschaftswahl vielleicht der Frieden für Nahost, den Sie ansprechen?
Tja, das Problem bei Donald Trump ist, dass er extrem erratisch ist und wir wissen nicht, auf was für Ideen er kommt. Er war ja derjenige, der zu seiner Amtszeit die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem betrieben hat. Vor allem deswegen, weil er seinem wichtigsten Großspender, dem Casino-Multimilliardär Sheldon Adelson, der mittlerweile verstorben ist, einen Gefallen tun wollte. Also ich glaube, es macht im Kern, wenn es um die amerikanische Außenpolitik und um die imperiale Ausrichtung amerikanischer Politik geht, nicht wirklich einen Unterschied, ob der Präsident nun X oder Y heißt. Im Grundsatz ist man sich einig, aber ich sag mal so, ein Biden, der redet vielleicht etwas gepflegteres Englisch. Trump ist mehr so der buschikose, ja, jetzt bin ich hier und make America great again. Das wirkt alles sehr plebejisch in Teilen, aber im Grundsatz ist die Politik, zumindest was den Nahen Osten anbelangt, nicht grundsätzlich unterschiedlich. Also da ist, er wird genauso uneingeschränkt pro-israelisch sein, wie Joe Biden es auch ist, und es wird für die Palästinenser nicht besser werden unter einem Präsidenten Trump.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Lüders.
Vielen Dank.